Heute bei «Apropos» die besten Geschichten vom Jahr.
Normalerweise reden im Podcast «Apropos» Journalistinnen und Journalisten vom Tagi und von der Redaktion Tamedia über ihre Recherchen, über ihre Geschichten oder über ihre Themen, die sie umtreiben.
In dieser Folge von «Apropos» hört man vor allem die, die über das Jahr viel seltener auftritt haben, aber die für die Webseite und für die Zeitung entscheidend sind. All die Produzentinnen und Produzenten, Blattmacher und Themenplaner aus dem Newsroom.
Wir haben sie gefragt, welche Geschichten ihnen in diesem Jahr besonders geblieben sind und wieso. Alle diese Geschichten, die kann man jetzt über die Festtage natürlich gerne noch nachlesen. Wir verlinken alle im Beschreibung zu dieser Episode. «Apropos» macht jetzt eine Woche Pause. Wir sind zurück am 3. Januar, aber etwas hören kann man trotzdem auch. Wir wiederholen nämlich nochmal unsere Serie «Alles außer Liebe». Das sind 6 Gespräche zwischen 2 Menschen, die über ihre Beziehung reden, die nicht romantisch ist und trotzdem ihr Leben prägt.
Und jetzt viel Vergnügen mit der aktuellen Episode von «Apropos».
Und ganz schöne Festtage.
Ich bin Edgar Schuler. Ich schreibe den täglichen Newsletter vom Tagesanzeiger und darum kommen mir eigentlich jeden Tag so die besten Geschichten aus dem Tagi vor die Augen. Jetzt letztes Jahr besonders aufgefallen ist mir die Geschichte von der Lisa Eschlimann über den Manuel. Der Manuel hat ein ADHS-Problem und ist dadurch ziemlich auf eine schiefe Bahn gerutscht.
Manuel wächst umsorgt in einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Winterthur auf. Er hat alle Chancen darauf, als Erwachsener dereinst ein normales, zufriedenes Leben zu führen. Aber Manuel stürzt ab. Viele haben versucht, ihn auf diesem Weg zu bremsen. Allen voran seine Mutter, dann die Lehrpersonen, Therapeutinnen, Sozialarbeiter, Psychiaterinnen, später die Jugendanwaltschaft und die KESB. Doch mit 18 lebt Manuel auf der Straße, hat keine Ausbildung, kein Geld und keine Perspektive. Was ist schiefgelaufen? In dieser Geschichte geht es auch um die Frage, wie viel Platz darf ein Individuum in unserer Gesellschaft einnehmen? Wie viel Anpassung darf die Gesellschaft von Manuel erwarten bzw. voraussetzen? Manuel hat eine starke Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS. Die Mutter will ihm keine Medikamente geben. Sie sagt: «Ich will mein Kind nicht ruhig stellen. Es müsse möglich sein, dass man auch Kindern wie Manuel Platz biete. Die Wissenschaft aber sagt, unbehandeltes schweres ADHS wie jenes von Manuel ist ein Absturz mit Ansage. Wer hat recht? Und warum finden die beiden Seiten nicht zusammen?»
Die Geschichte geht darum, dass die Mutter von Manuel sich eigentlich verweigert mit dem recht heftigen Medikament gegen das ADHS von ihrem Sohn etwas zu unternehmen. Wenn man die Geschichte liest, ist das genau der Auslöser dafür, dass der Manuel eigentlich schlimmer dran kommt, als es passiert wäre, wenn man ihn wirklich fachgerecht behandelt hätte. Was aber speziell gut daran ist, wie Lisa Eschlimann die Geschichte erzählt, ist, dass sie alle Seiten zu Wort lassen kann und dass sie nie irgendeine Bewertung vornimmt. Mich berührt das Thema einerseits als Vater. Ich habe jetzt Glück, dass meine Tochter nicht solche Probleme hat, aber man steht doch immer wieder auch vor der Entscheidung, wie man mit gewissen Erkrankungen, Charakterzügen oder mit anderem, was eine Tochter in der Entwicklung durchmacht, was man da denn soll unternehmen. Und mich jetzt gedacht, das ist fast so ein bisschen auch eine Parabel darauf, wie es uns gegangen ist während der Pandemie, dass die einen Leute voll überzeugt sind, nein, das kann man nicht mit Medikamenten oder mit Impfungen bewältigen und andere aber darauf pocht haben, dass das der wissenschaftliche Weg ist. Und die Auseinandersetzung wird da in dem Artikel wird die sehr gut geführt, ohne dass man eine Partei ergreift. Und das hat mir besonders gut gefallen daran.
Ich bin Irina Jurinak und ich arbeite als Online-Blattmacherin im Newsroom von Tamedia. Ich lese jeden Tag sehr viele Texte, weil ich dafür verantwortlich bin, dass wir die auf unseren Seiten ausspielen. Und da treffe ich eben täglich auch auf sehr viele spannende Texte. Da gibt es so die ganz aufwendigen Sachen, wie der Text über den Schweizgletscher in der Antarktis aus dem Tagi-Magazin. Und der mich bewegt, weil er so gut erklärt, auch, was der Klimawandel bewirkt, warum das Eis an der Polkappe schmilzt, was mit der Meerestemperatur zu tun hat. Und dort habe ich während dem Lesen auch so einen Aha-Moment gehabt und das Gefühl, ich verstehe jetzt etwas, etwas Unfassbares viel besser. Und das sind eben so Texte, die einem in Erinnerung bleiben. Und dann gibt es im Newsroom auch immer so ein bisschen die grossen und plötzlichen Nachrichten, die für Aufregung sorgen. Und dieses Jahr war das der Tod von der Queen Elizabeth. Dann ist natürlich im Newsroom ist sofort klar, es ist ein grosser Moment, es ist ein historischer Moment. Da passiert etwas, was wir alle noch nie erlebt haben. Und ein Satz aus einem Text von einem unserer Korrespondenten hat das irgendwie so gut getroffen, auch das Gefühl, das ich hatte in dem Moment. Und er hat geschrieben, so ein Leben wird die Welt vermutlich nicht mehr sehen. Es ist so, Queen ist für viele von uns immer da gewesen. Sie hat irgendwie 70 Jahre lang das Amt ausgeübt. Ich glaube, hunderte Millionen Menschen auf der ganzen Welt kennen sie schon ihr das ganze Leben lang. Und mit ihr endet auch eine Ära. Das hat Peter Nonnemacher aus London, unser Korrespondent, im Nachruf geschrieben.
Elisabeth II. War ein beispielloser Fixpunkt für mehrere Generationen ihrer Landsleute gewesen. Sie war, wie oft gesagt worden ist, praktisch eingewoben in den Stoff der britischen Gesellschaft. Sie war immer da. In den Turbulenzen so vieler Jahre bildete sie eine konstante Größe, an der sich, wer wollte, halten konnte. Sie war Inbegriff beruhigender Kontinuität in einem Fluss steten Wandels. Und Wandel und Turbulenzen gab es in ihrer langen Ära genug.
Es ist so, durch Bilder, durch Nachrichten, durch Anekdoten, die man über sie gelesen hat, ist sie irgendwie auch immer präsent gewesen bei uns und gleichzeitig auch so bescheiden. Also man hat ja über sie persönlich nur sehr wenig gewusst. Sie hat probiert, so ein bisschen wenig durch Skandal auch in den Nachrichten zu sein. Und in all diesen Jahren hat es ja auch viele schwierige Momente gegeben, eben den Tod auch von der Prinzessin Diana. Und sie hat das irgendwie durchgestanden. Und etwas, was die Menschen auch beeindruckt an ihr, ist, glaube auch, dass sie sich selber nie so ganz ernst genommen hat. Oder dass sie auch mit Humor auch hat können umgehen mit ihrer Rolle. Und es gibt dann die Anekdote, die erzählt Peter Nonnemacher auch im Nachruf, wo er sagt, eben einmal hat sie sich selber auf dem Bildschirm gesehen und hat dann so gesagt, ah, da ist ja wieder mein Piggy-Gesicht. Bei so einem Jahrhundertereignis ist bei uns im Newsroom ist auch immer so ein bisschen zu spüren, also so, wie sich so Aufregung ein bisschen ausbreitet. Oder man merkt, so, das ist ein spannender Moment, auch für uns Journalisten. Und wie aus dem heraus dann die wunderbaren Texte auch entstehen, die uns auch Erkenntnis liefern und uns das Jahrhundertereignis dann erklären.
Mein Name ist Adrian Zurbrücken, ich bin der stellvertretende Chefredakteur von der Redaktion Tamedia. In dieser Funktion hocke ich unter anderem auch ganz viel im Newsroom, lese Texte, redigiere Texte, diskutiere mit Autorinnen und Autoren, wo wir die Texte spielen. Und da gibt es schon so einzelne, die auch nach längerer Zeit einem bleiben hängen. Und einer von denen ist ein Essay von Finn Schlichenmeier, 24, der später auch, dass er 24 ist. Das Essay hat einen schönen Titel: «Von der Last und der Lust, heute jung zu sein». Und der Text, der im Magazin erschienen ist, ist das Porträt von einer Generation von Jugendlichen, die aus vielleicht erster Generation nicht Exzess, Ausbruch und Regelbruch suchen. Oder wie es der Finn selber schreibt, wo sich das Jugendideal von früher um Wildheit und Zügellosigkeit dreht, besteht das politische Jungsein heute auch und gerade in selbstkritischer Reflexion und Selbstregulation. Klingt wahnsinnig anstrengend, aber der Text ist überhaupt nicht anstrengend, sondern sehr erhauend.
Die Vorstellung der freien Jugend hat heute, so glaube ich, anachronistische Züge. So leicht und hoffnungsvoll fühlt sich das Jungsein nicht mehr an. Nicht, dass alles früher nur einfach und gut und unbeschwert gewesen wäre. Auch damals gab es Probleme, die gelöst, Widerstände, die gebrochen, Unterdrückungen, die überwunden werden mussten. Doch gerade weil man gegen so viel alte Steifheit ankämpfen musste, ging es beim Jungsein früher, so schien es mir, vor allem um eines: die innerlichen und gesellschaftlichen Ketten zu sprengen, solange das seriöse Leben der Erwachsenen einen noch nicht voll im Griff hatte. Wenn also jemand auf meine Jugend verweist, wenn ich ein Bier ablehne, dann hat diese Person eine Idee von der Jugend, die von damals stammt. und diese Idee passt nicht mehr. Zu ernst ist das schwelende Grundgefühl unter meinen AltersgenossInnen. Zu vertrackt sind die Probleme, die uns beschert sind. Zu schwer die Last der Zukunft, die auf unseren Schultern liegt. Das bringt das alte Jugendideal ins Wanken. Für hedonistisch, freigeistige Selbstfindung ist die Zeit und das Carbonbudget knapp. Gedankenlose Impulsivität wird von einem politischen Bewusstsein überlagert. Und das bedeutet, das linke Leitbild des Jungseins lässt sich heute nicht mehr einfach auf wilden Rock'n'Roll reduzieren.
Was er schreibt, ist für mich nicht ganz neu gewesen, grundsätzlich. Ich habe eine Tochter, die ist 21, die arbeitet so mit einer unglaublichen Disziplin durch ihr Studium. Und dass sie mit meinen Ratschlägen wie «Nimm es doch mal ein bisschen lockerer» oder «Gönn dir zwischendurch mal irgendetwas» nicht viel anfangen kann, habe ich eigentlich längstens gemerkt und akzeptiert, weil Ratschläge sind ja grundsätzlich eh doof mal. So, aber was ich gelernt habe im Text ist, dass die Selbstdisziplin mir nicht aus Qual missdeuten sollte. Es geht nicht darum, sich selbst zu quälen, weil was er wunderbar herausschafft, ist, dass die Selbstdisziplin für sie eine Qualität hat. Die Generation findet im Verzicht eigene Lebensqualität. Und das finde ich, das schafft er sehr schön aus. Es fängt schon so an in seinem Texteinstieg. Eure Art zu leben, eure Gesellschaft und eure Sprache sind toxisch. Darum braucht es neue Regeln. Sie zu befolgen ist für uns kein Zwang, sondern eine Befreiung. Das ist so mal bei uns Ü30 geschrieben, ich bin deutlich älter, aber man fühlt sich angesprochen, aber es hat auch gerade wirklich das, einerseits eben das Schmerzhafte, das Verzichten, also ein bisschen das Traurige noch, aber das Befreiende auch. Und Text ist dann eben sehr schön, finde ich, schwankt zwischen den beiden Polen. Er ist immer wieder sehr traurig, ist das okay, leichte Kost, weil ich meine, seine Diagnose von der heutigen Welt, von dem, was schiefläuft, ist recht treffend, finde ich. Aber doch kommt dort immer irgendwie so eine Zuversicht auf, weil man auch merkt, dass die Generation sehr genau weiss, was sie macht. Und man als älterer Mensch hat das Gefühl, die Kraft, und das macht ihm zuversichtlich. Zum Schluss, mit Blick auf unsere Arbeit, gefällt mir am Text noch etwas anderes, wo mir schon länger ein Anliegen ist. Es zeigt, von mir aus gesehen, wie kraftvoll Journalismus kann sein, wenn er nicht bloß die institutionellen Perspektiven, Politik, Wirtschaft, bla bla bla, transportiert, sondern eben irgendwie so solchen Menschen einer diverseren Absenderschaft kann ein Mikrofon bieten oder die Spalte bieten oder was auch ging. Und ich glaube, das müssten wir sollten wir unbedingt mehr machen. Und das ist das, was ich jetzt auch in meiner Funktion mitnehme. Schauen, dass wir wirklich viel diverser noch sein können in dem, was wir transportieren.
Mein Name ist Matthias Chapman. Ich bin Tagesleiter im Newsroom von der Tamedia-Redaktion in Zürich. Mein Job besteht darin, dass wir Themen durch den Tag entwickeln. Wenn etwas auftaucht, etwas Newsiges, schauen wir das an und besprechen miteinander, was wir aus dem herausholen, wie wir das weiterführen, das Thema so, dass wir das Gefühl haben, und Leser, die Hörerinnen und Hörer können dem folgen und auch eine Entwicklung feststellen, also dass aus dem News-Ereignis nach einer Einordnung oder einer Analyse oder auch in einem Interview eine Weiterführung kommt. Speziell geblieben an dem ist mir natürlich die Bundesratswahl, die wir erst gerade hatten. Der Moment, wo Simonetta Sommaruga zur Überraschung von uns allen den Rücktritt erklärt hat. Und ziemlich schnell darauf aber das SP-Spitzenduo Meyer-Wermuth gesagt hat, für die Nachfolge setzen sie auf ein reines Frauenticket. Weil wir natürlich gewusst haben, dass der Daniel Josic, der Zürcher Ständerat, Ambitionen hat auf das Bundesratsamt, ist das für uns eine super Ausgangslage gewesen. Wir haben natürlich gewusst, mit ihm müssen wir reden. Und wir haben natürlich auch gewusst, dass wir da eine Art die SP-Spitze auf den Prüfstand nehmen und dass das natürlich aus journalistischer Sicht eine wirklich sehr spannende Ausgangslage ist. Das Interview ist geführt worden mit dem Daniel Josic. Raffaella Birrer und dem Mario Stäuble haben mit ihm geredet. Und es ist sehr ein starkes Interview geworden. Ich habe das wahnsinnig gerne gelesen. Warum? Weil man da gemerkt hat, dass in den Emotionen von einem Menschen, der in der Regel eigentlich sehr nüchtern muss argumentieren muss. Politik ist eigentlich ein Geschäft, wo man mit Argumenten muss kommen muss, wo man nüchtern die Sachen muss anschauen muss. Und da hat man gemerkt, da passiert jetzt etwas, wo so aus dem Rahmen rausgeht.
So bin ich als Typ. Ich habe immer Dinge versucht, die vielleicht schwierig oder gar aussichtslos wirken, statt mir lebenslang den Vorwurf zu machen, es gar nicht erst probiert zu haben. Ich nehme mir die Freiheit, die Position der Parteispitze in Frage zu stellen. Ich lasse mir nicht gefallen, dass man mich nicht einmal zur Kandidatur zulässt.
Die Form des Interviews wirkt eigentlich ja einfach. Man redet mit jemandem, man stellt Fragen, hat Antworten, schreibt das auf, druckt es ab, publiziert es. Und that's it. Das klingt easy, ist es aber nicht. Sondern man muss sich sehr gut vorbereiten. Das war in dem Fall so. Also man muss können anhaken, damit es einen Lesefluss gibt. Und in dem Fall war es natürlich gut gewesen, weil wir einfach gemerkt haben, eben beim Josic ist ein bisschen eine Wut im Bauch. Und aus dem heraus kann man etwas machen, das einerseits sachlich ist, wo er argumentieren muss, aber auch emotional menschlich ist. Lässig war natürlich auch in dem Fall, dass der Ständerat Josic beim Gegenlesen nicht einfach alles rausgestrichen hat, wo er merkt, das könnte Probleme geben, sondern wo dazu gestanden ist. Das ist nicht immer der Fall. Wir kämpfen natürlich oft damit, dass wir Interviews machen, die im Originalton sehr spannend tönen und nachher finden Kommunikationsabteilungen und PR-Menschen daran herummäkeln und versuchen, Sachen rauszustreichen, die ihnen nicht passen, weil sie merken, dass das Probleme geben könnte. Das ist im Journalismus natürlich immer so, und da muss man dann auch kämpfen wie verrückt, dass man kann bei dem bleiben, was man bekommen hat. Vielleicht noch in einer Klammerbemerkung zum Ganzen. Ich habe es recht beeindruckend gefunden, wie die SP mit dem umgegangen ist. Obwohl da, wie gesagt, sich ein wichtiger Parteiexponent gegen die Spitze gestellt hat, auch mit markigen Worten, ist die SP-Spitze offensichtlich ruhig geblieben. Also mindestens nach aussen scheinend. Also für uns war es einerseits aus journalistischer Sicht so, dass wir gefunden haben, wir könnten da rütteln, einmal ein bisschen an einer Partei und an diesen Selbstverständlichkeiten ein bisschen graben. Und aber auf der anderen Seite war eine Partei, die das recht souverän gelöst hat.
Ich bin Nadia Kohler und ich arbeite im Product Management bei Tamedia und wir sind unter anderem für unser Newsletter-Portfolio verantwortlich. Das heisst, ich darf tagtäglich mit unseren Journalistinnen und Journalisten zusammenarbeiten, schauen, was machen wir für Newsletter, was für Inhalte möchten wir auf diesem Weg an unsere Leserinnen und Leser bringen. Und natürlich, vor allem gegen Ende Jahr, interessiert mich natürlich brennend, was am liebsten in den Newsletter gelesen worden ist. Und habe natürlich auch reingeschaut, was sind so unsere Top 10. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am einen oder anderen Ja-Ort musste ich schmunzeln. Vor allem am zweitmeisten hat tatsächlich der Artikel interessiert, Migros kippt Kellogg's aus dem Regal. Ich habe ehrlich gesagt wirkliches Verständnis, weil wenn es um den Zmorgen geht, kann man nicht spassen. Und darum verstehe ich natürlich, dass der ganz, ganz viel gelesen worden ist. Andererseits haben wir 4 Artikel in den Top 10, die sich um den Ukraine-Konflikt drehen und gedreht haben, vor allem um Person Wladimir Putin. Auch das verstehe ich natürlich. Es ist natürlich eines von diesen Themen dieses Jahr, das uns alle bewegt hat. Und vor allem ein Text, muss ich sagen, den habe ich auch sehr, sehr gerne gelesen, und zwar von unserem Datachef Dominik Balmer. Er hat nämlich eine Statistik angeschaut und hat gesehen, dass junge Menschen den ganzen Konflikt ein bisschen anders anschauen als jetzt eher die ältere Generation, also ein gewisses Verständnis ist für den Angriffskrieg, und hat dann mit 2 jungen Menschen geredet, einem 22-Jährigen und einem 21-Jährigen. Und ich finde die Geschichte, die heisst, warum in der Schweiz fast jeder dritte Jugendliche ein Putin-Versteher ist, zeigt sehr schön auf, wie man Daten und persönliche Geschichten miteinander verbinden kann und einfach die ganze Geschichte nochmal aus einer anderen Sicht erzählen kann.
Jason Banier ist 22 Jahre alt, wohnt in der Agglomeration Zürich und macht eine Lehre als IT-Applikationsentwickler. Und er ist wohl das, was viele als Putin-Versteher bezeichnen würden. Zum Gespräch erscheint Banier in Anzug und Krawatte. Es ist eine der Uniformen der Bürzer- und KMU-Partei, die er mit Gleichgesinnten gegründet hat und mit der er bei den letzten Wahlen in seiner Wohngemeinde antrat. Banier, der sich als traditionell links bezeichnet, stellt klar, er verurteile den Krieg und sei solidarisch mit den Flüchtlingen. Doch Banier sagt auch, die NATO sei, Zitat, imperial und den Interessen der USA dienend. Das Militärbündnis habe Russland mit seiner ständigen Expansion, Zitat, provoziert. Es hätte nach dem Zerfall der Sowjetunion aufgelöst werden müssen. Insofern könne er Russlands Reaktion, Zitat, verstehen, wenn auch nicht gutheißen.
Ich bin ganz ehrlich, irgendwann habe ich auch nach einer gewissen Zeit den Ukraine-Konflikt, die Sex, ein bisschen oben gehabt, wie ein bisschen genug gehabt, weil nach der ganzen Corona-Zeit ist natürlich auch Verständnis, man möchte ja auch wieder einmal schöne, aufheiternde News haben und der Ukraine-Konflikt hat natürlich nicht dazu beigetragen. Aber diese Geschichte, die habe ich sehr, sehr gerne gelesen, weil es einfach einen Blick hinter die Kulissen gibt, ein schönes Zusammenspiel zwischen zwei Menschen. Aus ihrer Sicht versuchen sie zu erklären, warum sie das Ganze doch verstehen aus der russischen Sicht und gleichzeitig eben die schöne Verschmelzung aus Umfragedaten von jungen und älteren Menschen. Darum, die Geschichte kann ich wirklich ans Herz legen und ich verstehe, warum sie in der Top 10 ist von den meistgelesenen Artikeln im Newsletter.